50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Ja, moin.
Moin, moin.
Lange nicht gesehen, Steve.
Jo, lange nicht gesehen wohl. Heute ein bisschen nordisch unterwegs wieder.
Heute sind wir wieder ein bisschen nordischer unterwegs.
Jo, sicher, wir ein bisschen gesnackt hier.
Ja, obwohl, wenn du das ganz streng genommen nimmst, die letzte Folge über Irland war ja geografisch gesehen sogar noch etwas weiter im Norden, oder?
Wie soll ich jetzt sagen, Norddeutschland oder was? Das ist ja schon wieder so deutsch.
Ach, wir befinden uns in Deutschland heute bei der Folge.
Ja, ich wollte es ja jetzt nicht sagen, aber jetzt hast du es ja wieder rausgeholt. Norddeutschland. Ein deutsches Destillat wird heute behandelt.
Schön. Ich habe vernommen, wir trinken heute Pils.
Pils? Ja, dann.
Prost.
Prost. Ja, getreidig, hopfig, ja. Lecker.
Schmeckt nach deutschem Reinheitsgebot.
Pilsener.
Mir fallen einfach so viele Wortspiele ein zu dem heutigen Destillat. Sei es Bier oder sei es wild wachsende Pilze im Wald.
Oder Fuß.
Fußpilz, Heizpilze.
Mit dem Rest wollen wir gar nicht erst anfangen. Pilz!
Pilzwhisky!
Pilzwhisky, der Magic Mushroom aus der Whisky-Welt. Und wie magic er ist, das finden wir heute raus. Hast du schon mal einen Pilzwhisky getrunken?
Ich muss mich outen. Nein.
Du outest dich ja nicht alleine. Ich habe auch noch nie einen Pilzwhisky getrunken.
Ja.
Aber wir haben ja auch in den vergangenen Folgen, wir haben doch schon über einige deutsche Destillate gesprochen, drüber gesprochen, dass die Deutschen mittlerweile echt was drauf haben.
Ja.
Von der lange gehegten deutschen Note, die man ja belächeln oder auch etwas Naserümpfen abtun konnte, ist man über Jahre hingekommen, richtig geile Destillate in Deutschland herstellen zu können. Und Pilz sagt jetzt, wir können das auch.
Die sagen nicht nur, wir können das auch, sondern die sagen, wir wollen Whisky 2.0 in Deutschland machen. Deutscher Whisky 2.0. Das ist meine Ansage, oder?
So nämlich. Ja. Und wie gut das gelingt, das wollen wir doch jetzt mal rausfinden.
Das finden wir definitiv raus. Ich habe im Vorfeld lange mit Alex Pilz gesprochen, telefoniert. Jetzt ist natürlich auch schon mein großes Hobby der Namensrecherche. Also wo kommen die gälischen Namen von den Glenfiddichs dieser Welt her? Diesmal einfach, nämlich Pilzwhisky kommt von Alexander Pilz.
Das war einfach.
Ja.
Alexander Pilz.
Wir neulich bei Douglas Lang natürlich dann auch einen Familiennamen im Titel hatten, haben wir jetzt heute wirklich den Titel wortwörtlich auch auf der Pulle. Was ich ganz elegant finde, ist, dass die sagen, wir möchten uns auf den Stoff fokussieren und möchten kein Brimborium draußen auf den Etiketten machen. Deswegen ist das ganz nordisch, elegant und schlank, simpel gehalten. Groß der Name drauf, vielleicht nur mit Glück, wie viel Prozent da drin ist. Und das war es dann auch fast schon.
Nordisch by nature, nordisch.
Nordisch by nature.
Ja, und jede Flasche ist handetikettiert noch.
Ja, ja.
Handetikettiert und nummeriert. Ist doch schön.
Das ist es. Dieses Handcrafted-Prinzip, auch da wieder ökologisch, ökonomisch, regionale Produkte, alles von Hand gemacht, hat wirklich da eine gewisse Wertigkeit. Und wir sprechen hier auch nicht von Chargen, wo wir sagen, wir haben jetzt eine Auflage von 20.000 Flaschen, sondern wir haben hier durchaus Destillate, wo die Auflage pro Abfüllung unter 100 liegt.
Ja, also es ist halt auch alles noch relativ klein. Es ist handcrafted, es ist Whisky hergestellt, erdacht und hergestellt in Deutschland, in Norddeutschland. Auch hier also nordisch by nature. Es gibt eine kleine, ja, es gibt eigentlich gar keine richtige Core Range, ne? Es gibt die Batches, die sogenannten, das ist genau. So der Standard-Whisky. Es gab eine Batch Nummer 1, die ist aber ausverkauft. Ja. Mittlerweile gibt es zu erstehen im Internet oder beim Händler des Vertrauens, wenn man Glück hat, die Batch Nummer 2. Und dann gibt es immer so ein paar besondere Finishes oder sogar Einzelfassabfüllungen. Es gab schon tolle Einzelfassabfüllungen, die sind mittlerweile auch ausverkauft. Ich glaube, es gab sogar einen Palo Cortado.
Oh ja. Göttlich.
Das ist was ganz Seltenes auf dem Markt. Eine Einzelfassabfüllung, also eine Vollreifung, Palo Cortado. Leider ausverkauft, leider nichts mehr da.
Leider, leider. Aber das Schöne ist, wir haben heute drei tolle Destillate vor uns stehen, die alle richtig was auf dem Kasten haben. Einmal haben wir das gerade benannte Batch 2. Dann haben wir ein richtig tolles Fassstärke-Produkt hier, nämlich ein Tawnyport-Fass. Und dann kommt noch ein drittes Destillat, was wir jetzt noch nicht verraten, was es ist, weil das wird unser Grande Finale. Das wird nämlich ausgeschenkt auf der Whisky-Messe, die genau übermorgen in Düsseldorf beginnt.
Am 5. und am 6. April, wenn ihr die Augen weit offen haltet, am besten nach mir, dann werdet ihr uns finden. Wir werden auch vor Ort sein, wahrscheinlich am Samstag, den 5. werden wir auf der Whisky-Messe in Düsseldorf sein. Wir waren letztes Jahr auch schon auf der Whisky-Messe in Düsseldorf. Es war ein sehr feuchtfröhlicher Tag. Das der nächste war's. Tag war nicht so schön wie der Tag der Whisky-Messe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also wir können euch jetzt kurz vorher noch ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit habt und nicht eh da seid, fahrt dahin, guckt euch das an. Es ist sehr, sehr schön, es ist sehr angenehm. Whisky-Menschen kommen zusammen, es gibt tolle Drams. Gott, wir sind mit vollen Tüten nach Hause gefahren. Es war ohne absolut Scheiß. Banane. Das war echt in der Nachbetrachtung ein bisschen anstrengend, aber auch sehr, sehr schön. Wirklich, es war ein toller Tag. Kommt dahin, wir werden auch da sein. Und auf der Messe wird auch Pilzwhisky sein.
Ganz genau.
Und da wird dieses Destillat ausgeschenkt. Es hat noch keiner vor uns verkosten dürfen. Und wir sagen euch jetzt schon exklusiv vorher, wie gut das wird.
Ja, ich bin richtig, richtig gespannt. Also Hashtag Whisky Fair Düsseldorf, Hashtag Pilz Whisky, wir sind dabei.
So, apropos Whisky, wo du das gerade ansprichst.
Ja, hast du Durst?
Ja, ich würde das jetzt mal probieren.
Gut.
Batch Nummer 2, oder?
Ja, Batch Nummer 2.
Der in Anführungszeichen Standard Whisky, den man jetzt hat, die Batch Nummer 1, die ausverkauft ist, war limitiert auf 334 Flaschen. Von der Batch Nummer 4, von der Batch Nummer 2 gab es jetzt oder gibt es 481 Flaschen. Es sind noch ein paar da, es gibt ihn noch und ein bisschen als Probe haben wir jetzt hier.
Ja, wenn euch das gefällt, was wir jetzt hier vertonen, bitte ich euch schnell zu sein, weil das Batch 1 mit der kleineren Auflage war sowas von schnell ausverkauft. Das war wirklich nicht normal. Wir hatten das große Problem, dass wenn 2024 ein Whisky erstmalig veröffentlicht wird und verkauft wird, aber im gleichen Jahr dieses Batch 1 noch komplett ausverkauft ist, dann könnt ihr damit rechnen, dass das Batch 2 auch nicht mehr lange in den Regalen stehen wird.
So wird es wohl sein.
So, auf geht's, die wilde Fahrt.
Nummer 1. Das ging aber flott.
Ja, ich bin auch ein guter Schrauber. Das Eingießen ging aber auch flott jetzt.
Ja, wenn du sie vorlegst. Hör mal, da mache ich keine Gefangenen mehr hier.
So.
So.
Ich bin sehr stolz darauf, dass wir, nachdem wir in der letzten Folge 3 Destillate hatten, die alle kühl gefiltert und gefärbt waren, heute sagen zu dürfen, wir haben hier alles in Natura. Wir haben keine Farbe, wir haben keine Kühlfiltrierung. Das ist ein Whisky pur.
Und wir haben ein paar ordentliche Prozente, oder?
Ja, wir sind da schon bei
47.
47% und auch bei wirklich einer schönen Farbe.
Ein Stroh, wirklich schon dunkles Gold. Nee, Stroh wäre schon zu hell. Das ist ein schönes Dunkelgold. Für eine Naturfarbe wirklich sehr schön.
Mhm.
Das muss man sagen. Die großen Flaschen, die Originalflaschen, die zu erstehen sind, fassen einen halben Liter, so wie viele deutsche Destillate.
Mhm.
Ein halber Liter ist drin und je nachdem, was man sich kauft, kosten sie zwischen, ich glaube, 59 und 79 Euro. Die Einzelfassabfüllungen sind in der Regel ein bisschen teurer. Hier so ein Standard, der kostet dann 59 Euro, ja. 69 Euro, je nachdem. Ich finde, das ist für einen deutschen Whisky in kleiner, sehr kleiner Serie limitiert, ist das ein sehr fairer Preis.
Definitiv.
Da kennen wir auch ganz andere.
Das stimmt auffällig. Ich würde sagen, wir halten mal den Zinken rein, oder?
Auf jeden Fall, bitte. Und da wird es direkt besonders in der Nase.
Aber wirklich, hui.
Ich fühle mich an die deutschen Natur-Regional-Bio-Farm-Whiskys erinnert.
Mhm.
Es ist sehr getreidig, aber es ist ein besonderes Getreide. Es ist sehr grasig, wie getrocknetes Stroh, Heu, Gras.
Mhm.
Eine trockene Wiese, über die ich gedanklich laufe, wenn ich das rieche. Ein sehr helles Getreide, ein sehr kräftiges Getreide. Wenig Malznote im Geruch, wirklich sehr getreidig, strohig riecht es.
Und dann kommt diese schöne, fruchtige Süße mit. Allerdings, ich finde, die Süße ist richtig prickelnd. Wie von so einem Moselriesling.
Weißt du, an was mich diese Süße vom Geruch erinnert?
Jetzt bin ich gespannt.
Hört sich blöd an.
Ja. Ja,
an so einen Almdudler. So eine Kräuterlimonade.
Ja, ja,
ne? Weil
ja.
Das ist nicht nur grasig, sondern auch kräutrig, da sind Kräuter mit drin. Und diese Süße, von der du sprichst, das riecht wie so ein alkoholischer Almdudler.
Alter, wie recht du hast. Ich fasse es gerade nicht. Das ist, glaube ich, die ultimative Geruchsnote für diesen Whisky.
Es ist wirklich sehr, sehr echt krass eng da dran. Und ich muss dazu sagen, ich liebe Almdudler. Ich liebe Almdudler. Mhm. Ich kaufe manchmal einfach so eine Flasche Almdudler zwischendrin, weil ich Bock darauf habe, weil ich das richtig gerne mag.
Ja, ist auch völlig.
Ist ein guter Start für diesen Whisky.
Völlig underestimated, dieses Getränk.
Oh, total, total. Almdudler ist der König des Softdrinks.
Oh, ist das schön. Oh, das ist echt interessant, den zu riechen. Und auch wenn er jetzt ein bisschen länger im Glas war, dann kommt da auch nochmal eine andere Botschaft mit. Mal ist es Getreide und Malz, mal ist es die Frucht. Dann kommt da, wie gesagt, diese prickelnde Süße mit.
Der erinnert mich, weil ich das gerade so sagte, der erinnert mich wirklich an so ein bisschen auch an Hinrichsen.
Ja.
Ne, der hat eben auch dieses Heu, Stroh, Gras, Kräuter, Getreidenote.
Ja, wirklich spektakulär. Ich bin richtig gespannt, was der auf der Zunge
macht. Ich auch. Das ist halt was ganz anderes. Also du riechst schon dran und merkst, das ist kein Schotte. Ja. Das ist was anderes.
Tja, ja, dann rein damit.
Prost.
Prost.
Das Geile ist, beim Trinken bleibt da allem Dudler da.
Die Story ist zu Ende erzählt. Das geht so in eins weiter. Wie oft haben wir schon gesagt, wir riechen was und schmecken was ganz anderes. Mhm. Aber das ist einfach die Nase auf den Gaumen kopiert.
Also, liebe Freunde, allem Dudler mit 47% ist gut.
Wäre ein geiles Cocktailrezept, ne? Der Alex ist ja von seiner Passion her, ist der eigentlich Barkeeper. Der macht jetzt Whisky oder beschäftigt sich mit Whisky seit über 20 Jahren und er ist nach dem Abi einfach direkt nach Schottland, um
2006, Achtung, ne?
Ja, 2006, um als Vorwand, werfe ich ihm jetzt einfach mal schlank vor, sein Englisch zu verbessern. Aber ich glaube, er wollte seine Leberwerte verbessern und hat sich dann diesem schönen Wasser des Lebens gewidmet und ist dann in der Barszene dort sehr berühmt und bekannt geworden, ist zurück nach Deutschland und dort noch berühmter und noch bekannter geworden, war auch norddeutscher Bartender des Jahres vor einer Dekade. Das wäre doch ein geiles Rezept für den alten Barkeeper, oder? Almdudler mit Whisky.
Cooler Longdrink.
Richtig, richtig cool. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Wie ich bei mir im Whiskyzimmer sitze, ich dann einen Kumpel einlade, der auch gern Whisky trinkt und der mich fragt, du Johannes, was kannst du mir anbieten? Was könnte mir schmecken und was habe ich noch nie getrunken? Ich glaube, dem würde ich original so einen Pilz in das Whiskyglas packen.
Um das jetzt mal vom Almdudler wegzulenken so ein bisschen. Es schmeckt halt einfach danach, das muss man so sagen. Die Note aus dem Geruch, die bleibt halt wirklich im Geschmack fast 1:1 da. Mhm. Das Grasige, es wird sehr kräutrig. Ich finde das sehr cool. Ich mag das. Ich finde das gut, weil es anders ist.
Ja.
Es ist nicht die typisch deutsche Note, es ist eine ganz andere Note. Es ist sehr besonders und es hat, das muss man auch so ganz klar sagen, nichts mehr mit dem schottischen Whisky zu tun. Es schmeckt ganz anders wie so ein typischer Schotte. Aber ich finde, das ist auch immer das Besondere. Das ist das, was wir auch über ein Hinrichsen sagen.
Ja.
Das ist das, was wir über ein Stowning sagen. Es ist halt individuell. Es ist anders. Mhm. Es ist wild, das ist jung, das ist frisch. Das schmeckt gut. Es schmeckt nicht wie ein schottischer Whisky. Das schmeckt anders. Es ist getreidig, kräutrig. Ich habe wenig Frucht, halt ganz, ganz viel Kräuter und eine sehr schöne, starke Süße.
Und egal, wie kreativ ich mich vom Mindset her einstelle, ich finde nichts auf dem schottischen Festland und auf den schottischen Inseln, was ich mit diesem Destillat vergleichen könnte.
Nein, gar nicht.
Das ist echt krass. Und wir haben ja trotzdem die klassischen Vorgehensweisen. Es wird so gebrannt wie in Schottland. Na klar, mit ein bisschen anderen Techniken und so weiter. Es wird viel darauf geachtet, dass es ressourcenschonend ist. Die Abwärme wird wiederverwendet im Destillationsprozess. Es wird viel auf Nachhaltigkeit geachtet, was nicht unbedingt in jeder schottischen Destillerie das A und O ist. Aber auch das Fassmanagement. Es geht richtig viel um Fassmanagement. Alex selbst sagt, 65% von seinen Destillaten macht das Fass aus und eben nicht die Destillation, nicht das Grundprodukt. Und wenn wir jetzt hier von einem Ex-Bourbon-Fass sprechen, von einem PX-Fass, von einem Oloroso-Fass, das ist doch fast alles gleich wie bei den Schotten.
Ja, du hast halt hier was Cooles in regionalem Bezug. Also sie nutzen ausschließlich deutsche, norddeutsche Gerste. Da wird nichts importiert, das wird alles aus dem Norden genutzt. Du hast ein bisschen anderes Brennverfahren, weil die arbeiten mit einer Hybrid-Brennanlage. Wir haben ja sonst immer die Potstills. Ne, das ist die Form, die wahrscheinlich die es schon mal gesehen haben, kennen, mit dieser bauchigen, nach oben hin etwas konisch zulaufenden Kupferkugel und oben ist dann der Leinarm dran. Da ist gerne nochmal so eine Kuppel drauf, die ein bisschen bauchig wird und zuläuft. Dann kommt der Leinarm und der geht nach oben oder nach unten oder gerade. Geht der davon von weg von dieser Brennblase. Und die Hybridanlagen, die sind so eine Mischung. Es gibt ja dagegen, das haben wir in der letzten Folge gesagt, Grain Whisky ist typische Destillation in sogenannten Column Stills. Es sind diese Säulen. Diese langen Säulen. Und der Unterschied ist halt, dass du in einer Potstill, in so einer Kupferbrennblase, in Batches brennst. Also du packst x Liter rein und brennst die und irgendwann sind sie weg. Und dann fängst du wieder von vorne an, packst wieder 1000 Liter rein, brennst die und dann sind sie wieder weg. Und die Column Stills, die laufen durch. Das ist ein kontinuierliches Verfahren. Da kommt immer wieder nach und du brennst und es kommt nach und du brennst. Du hörst nicht auf. Und diese Hybrid-Brennmethode ist halt, du hast so einen Kupferbauch. Und auf diesem Kupferbauch oder neben diesem Kupferbauch steht eine Säule,
ja,
eine Column. Und du hast also beides. Und die haben, nutzen solch eine Hybridanlage. Das bringt natürlich Vorteile. Also wenn man es jetzt technisch betrachtet, bringt das Vorteile. Man kann natürlich jetzt als Whisky-Enthusiast sagen, oh, das ist ja dann doch die Schotten urig und traditionell und doppelt oder dreifach wie bei den Iren, mhm, und dann nur in Potstills. Das ist anders, ja.
Ja.
Aber du hast halt technisch wirklich Vorteile, weil du hast die Effizienz von einer modernen Anlage, hast trotzdem das Traditionelle mit viel Kupferkontakt, mit dieser bauchigen Blase und du kannst sogar durch Zu- und Wegschalten, da sind so Lochblenden, Lochbleche drin, mhm, in der Column, die kannst du mehr oder weniger nutzen, du kannst sie ganz weglassen, also du kannst sehr nah am Potstill-Verfahren damit brennen und du kannst auch sehr nah am Column-Still damit brennen, das kannst du einstellen darüber.
Ja.
Das ist halt sehr cool, die Anlage läuft effizient und du kannst wirklich sehr feine, sehr klare Brände damit herstellen. Wenn du dich erinnerst, wir haben über was Ähnliches, das ist noch ein bisschen modifiziert gewesen,
ja,
aber über was ganz Ähnliches in der Pannery-Folge gesprochen.
Ja, ganz genau.
Das ist noch eine ganz besondere, ne, vom Faraday, diese Anlage, mhm, gewesen. Aber so in der Art, das ist ja auch ein sehr weicher, sehr hochwertiger Brand, der da rauskommt. Also das bringt schon auch Möglichkeiten mit sich. Man liebt es oder man hasst es. Traditionell kann man natürlich sagen, oh, das ist ganz anders und nicht so toll. Technisch bringt es halt wirklich Vorteile mit sich, ne?
Ja.
Und das ist halt schon ein bisschen anderes Brennverfahren. Und du hast natürlich auch die Lagerung hier im Land unter den hier vorherrschenden klimatischen Bedingungen. Ist auch nochmal ein bisschen anders. Und wie du schon richtig sagst, viel macht einfach das Fass.
Ja.
Je nachdem, welche Fässer ausgewählt werden.
Tut es. Ich bin so froh, dass ich hier einen Ingenieur an meiner Seite habe, der einfach diese ganzen installateurischen Prozesse in- und auswendig kennt und nicht nur das abliest, sondern auch noch weiß, von dem er spricht.
Heizung sanitär röhrig.
Prost. Komm, ein Likörchen können wir dann noch.
Aber sag nichts in die Berufsschule davon.
Also ich trinke den gerade richtig gerne, auch richtig gerne, mhm, langsam, weil sich da auch immer noch neue Facetten erschließen. Und
ja,
vom Abgang her, er ist nicht ultra lang, aber bleibt trotzdem ordentlich lang am Gaumen. Also
ja,
ich hätte ihn so als mittellangen Abgang bezeichnet. Aber was da passiert hinten raus, ist wirklich nochmal was anderes als das, was du vorne auf der Zunge hast.
Genau, also ist wie gesagt anders, aber gut. Der Abgang, jo, der ist eher mittellang. Die 47% merkst du nicht, also das ist wirklich ein feiner Brand,
mhm,
der brennt nicht, der schmeckt überhaupt, der riecht und schmeckt nicht sprittig, er ist sehr, sehr fein, sehr angenehm, geht richtig gut runter, also das ist auf jeden Fall sehr schön und hochwertig gebrannt,
ja,
das gefällt mir gut und du hast hinten raus, ändert sich das leicht, das Kräutrige bleibt, das Grasige wird ein bisschen weniger und der schwächt ab. Ist gut.
Ist wirklich gut.
Er ist nicht übermäßig komplex. Das heißt, da kommt nicht mehr, ist nicht viel Veränderung. Da kommen nicht mehr noch irgendwie nach 10 Sekunden da plötzlich ganz andere Nuancen raus oder so. Oder du kannst beim zweiten Mal ganz andere Dinge schmecken. Das finde ich so nicht. Aber wird wohl auch damit begründet sein, dass er halt eine relativ kurze Reifezeit aktuell hatte.
Mhm.
Der Alex Pilz hat 2020 angefangen mit der Brennerei und jetzt sind halt die ersten Sachen abgefüllt. Also roundabout 4 Jahre haben die gereift, die,
ja,
Whiskys, die es gerade zu kaufen gibt. Das ist natürlich auch eine andere Komplexität, die da entstehen kann, wie wenn du das jetzt vielleicht nochmal 4 oder sogar 6 Jahre liegen lassen würdest,
ja,
und einen 10 Jahre gereiften Brand ausmachen würdest.
Stell dir das mal vor, also von diesem jungen, mhm, Produkt dann in 5 bis 6 Jahren den ersten 10-Jährigen zu kriegen. Boah, ich glaube, das wird ein Spektakel.
Und ich glaube, da entwickelt sich aus dem Holz, aus den Noten, die aus dem Fass zieht,
mhm,
wenn sie so ein wirklich durchgängiges Fassmanagement betreiben, da kriegst du sehr komplexe Noten raus, kann ich mir vorstellen.
Ich habe Alex gefragt, was denn so sein Lieblingswhisky ist und worauf er abfährt und worauf er steht. Er sagte, er ist ein Riesenfan von Glenfarclas.
Glendronach.
Genau, von, mhm, Glendronach. Das sind so seine Destillate. Glengoyne mag er auch sehr gerne, die er gerne trinkt. So von deutschen Mitbewerbern gerne Elsburn aus dem Harz. Müssen wir auch unbedingt mal was machen mit denen.
Ja, sehr, sehr gut auch.
Ja.
Ich muss auch für Glengoyne eine Lanze brechen.
Ja.
Habe ich bewusst nur mal genippt und dann hatten wir ein Whisky-Tasting mit Philipp von Whisky 84 Grad.
Ja.
Hatten ein Glengoyne-Tasting mit ihm und also ich muss wirklich sagen, Philipp von Whisky 84 Grad hat mich wirklich abgeholt.
Mhm.
Diese Glengoynes waren fantastisch und haben sich von Stück zu Stück gesteigert. Glengoyne, eine ganz, ganz tolle Destillerie. Also vielen Dank für die Erfahrung. Hat mich wirklich bereichert.
Definitiv, das war absolut geil. Alex hat nicht umsonst diese Destillerien als Favorite, weil gerade, wir haben ja auch schon eine Glenfarclas-Folge gemacht, die legen ja auch sehr viel Wert auf Finishes mit, mhm, Sherry. Als ich ihn gefragt habe, was ist denn so dein Lieblingsfinish, kam wie aus der Pistole geschossen Sherry.
Kann ich verstehen.
Und das PX Oloroso ist genau dein Ding. Ich sehe schon deine Augen leuchten. Und dann so ein Palo Cortado einfach mal so als Einzelfassabfüllung rauszuhauen. Mm. Wie geil ist das bitte?
Mm. Es ist so selten. Und also wirklich, dass der ausverkauft ist, ist kein Wunder.
Ja,
wirklich. Für den Preis auch, ne? Ja. Der hat, glaube ich, 79 gekostet. Mhm. Ey, sofort.
Ja.
Sofort.
Ja, hätte ich auch wirklich
sofort. Was ich echt interessant fände und auch wirklich interessant finde und gespannt bin, das gleich zu schmecken, ist, wenn du ein Grunddestillat hast, mit dieser grasig-kräutrigen Note, ohne viel Frucht, wie geil das in einem Finish ist, aus Oloroso PX, Tawny Port, was auch immer. Sehr besonders, weil es halt kein standardmäßiger schottischer Brand ist, sondern sowas Besonderes. Und das dann noch mit so einer Note gefinisht. Spektakulär.
Ich glaube, du hast es gejinxt. Ich greife mal mit meiner linken Hand zum nächsten Fläschchen. Und jetzt haben wir genau dieses Finish. Nämlich gehen wir jetzt in Richtung Fassstärke, 54,7% und in ein Tawny Port Fass.
Das heißt, wir haben jetzt hier ein Destillat. Das hat, weißt du, ob das eine Einzelfassabfüllung ist, Vollreifung, oder ob das halbes Jahr?
Ich weiß, dass es eine Einzelfassabfüllung ist. Wir haben hier gerade mal 94 Flaschen. Und es ist erst in Ex-Bourbon-Fässern gelegen und danach eben im Tawny Port Fass
gefinisht. Okay, ja. Cool.
Boah, siehst du die Farbe? Das ist ja abartig. Der sieht fast aus wie ein Rosé.
Das ist ein Rosé.
Das ist heftig, oder?
Das ist ein Roséwein. Also wenn man sich die Farbe vorstellen soll, dann sage ich Roséwein. Genau so ist es. Es ist ein, habe ich noch nie gehabt. Nein. Das ist ein Rosa.
Nein, das ist mein allererstes Mal.
Das ist ein Rosa. Das ist kein bräunlich, das ist kein Bernstein, das ist ein Rosa. Der ist total verrückt.
Und der hat in der Flasche auch gar nicht so rot gewirkt.
Nee.
Junge, Junge.
Das ist wirklich, das habe ich so noch nie gehabt, diese Farbe.
Nee.
Das ist ja interessant.
Und weißt du, aus welchem schönen portugiesischen Tal dieses Fass stammt?
Nein, jetzt sag nicht aus dem Douro-Tal.
Natürlich.
Ach, hör doch auf.
Weltkulturerbe, Junge.
Junge, 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 Junge. 54,7% Portwein-Fass-Finish. Vorher Bourbon-Fass. Paar 90 Flaschen auf dem Markt und wir haben ein Schlückchen hier im Glas. Mhm. Das ist doch der Hammer. Also die Farbe, die ist schon mal spektakulär.
Ja.
Wie ist der Geruch?
Oh, himmlisch.
Junge, Junge, das ist gut. Das ist null sprittig. Hätte ich jetzt dran gerochen, hätte ich gesagt, ja, so 45-46%, aber nicht über 50. Ja.
Ich hätte auch gesagt, gerade so, dass das nicht flockt, wenn es kalt ist, aber nicht auf Fassstärke.
Weinig, tatsächlich, es riecht auch in Richtung Rosé, ne? Es riecht nach einem hellen Wein. Und diese grasige Note ist weg. Also jetzt, wenn ich jetzt dran rieche, hätte ich gesagt, ja, das könnte eine Schotte sein.
Ja, safe. Das kann auch einfach... was haben wir denn neulich an Tawny Port gesoffen? Epicurean.
Epicurean,
ja. Epicurean, Tawny Port Finish. Und das kommt da sehr, sehr nah dran.
Also ich finde, der riecht sehr fruchtweinig, also nach einem lieblichen Roséwein. Mhm. Und hat überhaupt diese grasig, strohig, kräutrige Note nicht mehr, sondern wirklich eine vollmundige Schotten-Whisky-Note.
Ja, definitiv. Ich habe nicht Butterscotch in der Nase, ich habe eine feine karamellige Note und wirklich auch eine Süße, eine tiefe Süße. Nicht nur oberflächliche Süße, sondern eine ganz tiefe Süße.
Das riecht gerade richtig erwachsen. Ich bin sehr gespannt.
Boah, Wahnsinn. Junge, Junge. Auf den Rosé.
Auf den Rose.
Prost.
Prost. Junge, hör darauf. Aber jetzt muss ich aber wieder überlegen.
Das Grunddestillat kommt zurück.
Ja.
Das Grunddestillat kommt
es
zurück
wieder
auf den Gaumen. Ja.
Ja.
Und es ist aber auch cool irgendwie, dass du das Destillat wiedererkennst.
Das ist genau das, was ich gerade sagte. Ich frage mich, wie dieses Destillat gereift oder gefinisht in so einem Süßweinfass rüberkommt. Und das wissen wir jetzt.
Ja.
Und das ist so besonders, dass ich mir das erstmal überlegen muss. Was ich dazu, wie ich das jetzt ausdrücke, in Worte fasse.
Ich finde, der Tiefgang der Süße, der gerade in meiner Nase war, der verschwindet ein bisschen und dafür kommt das Urdestillat ein bisschen zurück. Wir haben wieder diese kräutrigen Grasweiden, über die man läuft, wenn man das trinkt. Es ist wirklich nochmal besonderer und nochmal anders als das andere, was wir ja gerade schon als anders bezeichnet haben.
Weißt du, wenn ich jetzt die Augen mache und das trinke, ich fühle mich wie auf Föhr bei Jan Hinrichsen am Dachboden im Fasslager.
Ja.
Das ist wirklich diese richtig geil natürliche, grasige, kräutrige Note wieder.
Mhm.
Aber von ihrer grasigen Kräutrigkeit etwas abgeschwächt, weil ein Wein durchkommt. Mhm. Das ist dieses Tawny Port Finish und es von deutlich mehr Süße begleitet wird, als es gerade beim Almdudler Whisky schon wurde.
Ja. Erinnerst du dich an das Single Cask von Jan, was erst in einem Wermutfass und danach in einem PX-Fass gelegen hat?
Ich glaube ja, weil mit zunehmender Uhrzeit erinnere ich mich an weniger, aber
könnte an dem 87%igen New Make gelegen haben, den wir um 9 Uhr trinken mussten.
Als Anfang, genau.
Ja.
Also es war eins von den 14 Whisky-Fässern, das wir probiert haben.
Ja.
Aber ja, ich glaube, ich erinnere mich schwach.
Und da ist das, erinnert mich das sehr stark dran.
Es ist wirklich besonders, auch hier im Geruch hätte ich gesagt, das kann Schotte sein. Mhm. Im Geschmack nicht mehr. Im Geschmack sind wir sofort wieder bei dieser besonderen Note.
Ja.
Aber auch hier, nicht falsch verstehen bitte, das Grundfazit ist gut.
Ja.
Es ist anders, es ist besonders, es ist nicht schottisch, aber es ist gut. Und das Krasse ist, wenn du jetzt einfach mal den Geschmacksgehalt nimmst, wie viel schmeckst du daraus und dir dann überlegst, der ist nur 4 Jahre alt.
Ja.
Das ist halt das Besondere, ja. Ne? Der holt in 4 Jahren richtig viel Aroma raus.
Das tut er. Ich bin gerade richtig, richtig happy, dass wir das Destillat in Fassstärke trinken, weil ich glaube, diese Besonderheit, die wir jetzt gerochen und geschmeckt haben, die würde mit weniger Prozent einfach nicht durchkommen. Das wird richtig schön transportiert.
Da kommt für mich, ja, wie du schon gerade hast du das schön gesagt, man erkennt das Grunddestillat von gerade wieder. Das ist genau so. Und da kommt für mich so ein bisschen Brombeere, so ein bisschen dunkle Beere mit.
Oh ja.
Süße, dunkle Beere, etwas Trockenheit tatsächlich. Du merkst das Tawny Port fast richtig schön.
Ja.
Super.
Ja. Die erzielen diese krassen Nuancen im Finish dadurch, dass die Rückbauten von Originalfässern haben, jetzt in dem Fall aus dem Dorotal, und kleine Fässer machen. Bedeutet, die normalen Batches in den normal großen Fässern werden dann gefinisht in kleineren Fässern. Und natürlich mit einem 50, 60 Liter Fass hat das Destillat viel mehr Kontakt zu den Dauben und kann da einfach noch viel mehr Power rausziehen.
Die Sherry-Fässer, die er nutzt, sind 60 Liter Fässer.
Mhm.
Das sind Rückbauten von andalusischen 500-Liter-Butts, Sherry-Butts. Mhm. Rückbauten heißt, das ist ein 500-Liter, ein andalusisches 500-Liter-Fass gewesen. Das haben die auseinandergekloppt, haben das hier runter verschifft, haben das verkleinert und haben aus diesem 500-Liter-Fass dann mehrere kleinere Fässer gemacht.
Ja.
Als eben Rückbau dann.
Ja, ich habe ja schon vorhin betont, dass Alex ein großer Whisky-Fan ist. Neben den Besuchen von verschiedensten Destillerien, und das nicht nur in Schottland und Deutschland, sondern überall auf der Welt, hat er auch einfach Bock, sich das Know-how anzueignen, wie dieses Destillat als Endprodukt entsteht. Heißt, der war auch einfach mal schlank bei einem Küfer und hat sich angeguckt, wie das funktioniert. Und ich glaube, auch da wird er kennengelernt haben, was das Holz, was dieses Handwerk mit Fässern, mit diesem schönen Destillat machen kann.
Ja, also auch hier, wir haben das bei unserer Folge über den Kollegen Jochen Schweizer schon mal gehört. Ne?
Ja.
Er hat sich wirklich befasst damit. Nicht nur mit den Besuchen und beim Küfer gewesen und eine Weile in Schottland gelebt, sondern hat Fachseminare dann auch noch besucht, hat sich da entsprechend Wissen angeeignet, hat auch ein Destillateurkurs gemacht, also hat sich wirklich theoretisch fundierte Grundlagen angeeignet, um brennen zu können. Und jetzt ist es so, dass man natürlich in dieser geringen Stückzahl keine eigene Destillerie hat, sondern er nutzt sein Wissen zusammen mit einer Partnerdestillerie, nämlich mit der Rittergutsmanufaktur Lüning in Suhling bei Bremen.
Ja.
Ich glaube, er selbst ist beheimatet in Hamburg, da oben die Ecke. Die sitzen in der Nähe von Bremen und dort wird gebrannt. Aber er hat natürlich jetzt mit seiner fundierten Kenntnis da entsprechend ja so ein bisschen die Wissenshoheit und sagt, ja, wir nehmen hier die und die Gerste und wir nehmen das und das Fass und wir brennen so und so und kann da halt deutlich drauf einwirken und darf halt die Anlage nutzen und brennt dann mit denen zusammen.
Ja.
Auf der Anlage der Rittergutsmanufaktur Lüning.
Ganz genau.
In Suhling sein Destillat.
Richtig. Ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen, ein bisschen geflaxt und er sagte, da wird auch noch mehr kommen in Zukunft. Das heißt, er wird auch nochmal, jetzt nachdem Batch 1, Batch 2 raus sind, hat er nochmal die Getreidesorten angepasst. Das heißt, da wird nochmal auch ein anderes Grunddestillat entstehen, einfach durch die Adaptation vom Grundprodukt von den Getreiden. Der will auch mal experimentieren. Und der haut dann auch einfach mal einen 100% Mais-Whisky raus. Also ich sag mal nicht 100%, aber einfach dann Whisky, einen deutschen Whisky aus Mais, primär aus Mais. So wie es die Amis ja auch mit ihrem Bourbon machen. Mhm. Er möchte immer mehr mit Fässern experimentieren. Er versucht da verschiedene Einflüsse zu kriegen, zu machen. Batch 3 steht in den Startlöchern. Da wird auch nochmal was Neues, Besonderes auf uns zukommen. Er hat auch mal Bock auf vielleicht einen Madeira-Finish. Also da wird einiges passieren.
Geil, geil, geil.
Und weißt du, was ich vermute? Dass ihm das genauso aus den Händen gerissen wird wie Batch 1.
Wahrscheinlich ist das so. Also ja. Es schmeckt bis jetzt alles wirklich gut.
Mhm.
Und ich finde es halt nochmal wirklich cool, dass es nicht der typische Schotte ist. Es ist nicht der typische Deutsche, sondern es ist was Eigenständiges. Es ist was Eigenständiges, das einfach nur schmeckt wie Pilzwhisky.
Ja.
Wenn du jetzt irgendwie sagst, nach was schmeckt er denn? Ja, okay, der ist ja nach einem Dudler, aber an sich halt nach Pilzwhisky.
Ja.
Ne, es ist was, es ist ein eigenes Produkt.
Ja, das ist
ganz wirklich cool. Das muss ich erstmal trauen.
Das ist unique, ja. Da musst du wortwörtlich die Cojones für haben, so ein Ding einfach mal auf den Markt zu würfeln.
Ja.
Und weißt du, was das absolut Affengeile ist? Wir haben es vorhin schon angeteasert. Wir haben jetzt ein drittes und letztes Destillat. Und da geht es um etwas, was es so eigentlich nicht gibt. Nämlich gibt es jetzt gleich eine Messeabfüllung. Wenn der Alex rausfährt auf Messen, dann macht er gerne den Move, dass er ein besonderes Fass mitnimmt oder ein Whisky, den er bald veröffentlichen möchte, da etwas von abzapft, in ein kleines 50-60 Liter Fass packt und das mitbringt auf die Messe. Und genau so etwas haben wir gleich vor uns.
Junge, Junge, Junge. Nächstes Wochenende, kommendes Wochenende Whisky-Messe Düsseldorf. Lasst euch das nicht entgehen, da wird es diesen Whisky geben, den wir jetzt schon 2 Tage vorher hier haben.
Auf keinen Fall dürft ihr euch das entgehen lassen.
Wir machen es ja auch nicht.
Wenn wir schon bei wichtigen Events sind.
Ah,
da steht einiges an. Ja. Nämlich werden wir am 17.05. auf den Highland Games in Dormagen einen Whiskast Whisky Stand haben.
Graviert euch das ein. 17.05. Highland Games Dormagen. Der Whiskast macht einen Live-Auftritt mit einem Stand. Ihr könnt bei uns und mit uns und wenn ihr nett seid, auch aus unserem Bauchnabel Whisky trinken.
So ein schöner Bodyshot.
Wir machen alles möglich. So kennt man uns. Ja. Wir machen alles möglich für euch. Wir werden vor Ort sein mit unserem Whisky-Stand. Wir werden eine verlesene Whisky-Auswahl vor Ort haben von mehreren Dutzend verschiedenen Whiskys. Von klein bis groß, von Einsteiger bis erfahren, von rauchig über mild, über Fassfinish, über Vollreifung. Die werden wir am Start haben und werden euch dort bestmöglich mit vollster Mann- und Frau-Stärke bewirten. Wir freuen uns sehr. Wir haben richtig Bock. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, guckt euch das an und kommt gerne auf den Dram vorbei.
Ja.
Wir stehen auch gerne Rede und Antwort, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem habt, was wir in den letzten über 40 Folgen angetan haben, euren Ohren.
Ganz
und genau. Bis dahin wird es auch noch was geben.
Yep, bis dahin wollen wir nämlich unser erstes Online-Tasting launchen.
Ganz genau. Tastings machen wir auch, haben wir auch schon in live gemacht.
Ja.
Vor Ort Veranstaltungen für Gruppen und wir starten jetzt mit unserem ersten Online-Tasting durch. Das wird noch stattfinden vor den Highland Games in Dormagen. Das heißt Ende April, das wird auch noch offiziell auf Instagram veröffentlicht, Ende April wird es noch ein Online-Tasting von und mit uns für euch geben. Wenn ihr daran Interesse habt, sobald es announced ist, wendet euch gerne an uns, schreibt uns an, meldet euch bei uns, dann seid ihr dabei.
Ja, wir freuen uns auf euch.
Dann haben wir zusammen Spaß. Und jetzt haben wir erstmal mit dieser Messeabfüllung Spaß.
Oh ja, ich habe so Bock gerade auf diese Messeabfüllung.
Ich bin auch super gespannt drauf, weil es halt einfach eine wilde Kombi ist.
Auf die wilde Kombi. Rein damit. Ich liebe diese Eingießgeräusche.
So, Messeabfüllung.
Messeabfüllung. Von der Farbe her. Ich hätte in den Fläschchen gedacht, dass der exakt so aussieht wie gerade der Tawnyport, aber er hebt sich doch nochmal deutlich von dem ab.
Das ist ein Bernstein.
Ja, richtig.
Das ist ein etwas hellerer Bernstein, finde ich. Also den gibt es deutlich dunkler. Wenn irgendwie so eine Voll-Sherry-Reifung 10 Jahre gelegen hat, dann ist sie richtig dunkel. Das hier ist etwas heller, aber schon ein schöner Bernstein. Also da merkt man, das war irgendein dunkleres Fass, was da hat ziehen lassen. Für das Alter finde ich es immer noch bemerkenswert, dass er die Farbe daraus gezogen hat. 4 Jahre.
Ja.
Also bitte, das ist echt eine ordentliche Nummer. Der hat, wie viel Prozent hat er?
Wir sind jetzt hier bei einer Stärke von 45%.
Mhm, 45%. Das ist nicht ganz so viel, wie wir jetzt bis gerade hatten. Aber die Fasskombi ist halt etwas spektakulärer, die wir da haben. Wir haben hier eine Mischung aus einem South Islay Fass.
Ja.
Und aus einem Portfass.
Richtig.
South Islay sagt schon, wir hatten hier mal Folgen über South Islay Distillerien.
Durchaus.
Ich glaube, gibt es so ein paar, die da in Frage kämen.
Wir hatten schon einige South Islay Distillerien in unseren Folgen verköstigt.
Da gibt es einige, die tendenziell in Frage kommen.
Aber wenn ich diese Nase nehme, das fängt schon an zu riechen, obwohl du das Glas noch gar nicht am Zinken hast.
Ja, wie so ein Pflaster, ne?
Ja, es ist leicht pflastrig, phenolisch.
Leicht nach Phallus.
Zum Glück nicht.
Leicht phallisch. Das könnte.
Heftpflaster. Das würden aber nur Fetischisten kaufen.
Du würdest dich wundern.
Vielleicht ist das eine Marktlücke.
Ich will dann aber irgendwie nicht ausprobieren.
Nein, bitte nicht.
South Islay und Port, das ist halt wild. Das heißt, du hast hier ein Grunddestillat, das packst du in ein Bourbonfass, holst es nach ein paar Jahren aus dem Bourbonfass raus, packst es in ein Fass, in dem vorher ein Destillat aus einer Islay-Destillerie lag. Das ist ja auch nichts Neues. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Ich glaube, zuletzt haben wir das bei Talwhisky gehabt. Man erinnere sich an die Folge mit Dirk. Und auch bei anderen haben wir das schon gehabt. Pittermans auch. Pittermans hat auch Whiskys aus Ex-Islay-Fässern. Da lag halt vorher torfiger Islay-Whisky drin und dann kommt dieses Destillat rein. Und dann nimmst du das da noch raus und legst es dann nochmal in Portfass.
Ja, und wild. Ich finde, der Rauch kommt sofort durch.
Der kommt hart durch. Der kommt richtig hart durch, ja.
Die Port-Finish-Dauer war jetzt verhältnismäßig kurz. Das heißt, wir sprechen hier bei der Fassprobe, die wir jetzt gerade haben und das als erstes verkosten dürfen, von 4 Wochen Fasseinfluss. Mhm. Das heißt, es ist relativ kurz. Mhm. Das heißt, das, was wir jetzt riechen an Port-Einfluss, wird bis zur Messe nochmal um ein Vielfaches steigen.
Was ich ganz schön finde, ist, wenn du denn Whisky nicht torfst. Hört euch die älteren Folgen an, was das Torfen angeht am besten. Da wird es deutlich exakt und genauer erklärt. Torfen heißt ja, ich nehme meine gemälzte Gerste und ich muss sie trocknen und ich mache das nicht irgendwie über heißer Luft oder Dampf, sondern ich mache das über Torfrauch. Mhm. Also ich steche Torf, brenne den ab und der hat so einen richtigen dunklen, tiefen Lagerfeuergeruch und das nimmt die Gerste halt an und transportiert es dann beim Brennen auf den Whisky. Wenn ich nicht das mache, sondern es nur in ein Fass, wo vorher getorfter Whisky drin war, lege, dann habe ich oft den Effekt, dass es nicht wie ein schöner getorfter Whisky, Torfrauch, schmeckt, sondern so ein bisschen nach kaltem Rauch, wie so ein Aschenbecher.
Ja.
Ne? Also ich rauche die Zigarette nicht, sondern ich rieche am Aschenbecher. So, das birgt halt die Gefahr, weil das ist so eine sekundäre Note, keine primäre. Mhm. Ich finde aber, das merkt man oft schon im Geruch, ich finde aber hier riecht es wirklich sehr torfrauchig. Ja. Also du merkst, wenn du es nicht weißt, erstmal gar nicht, dass der nur, in Anführungszeichen, nur in einem Fass lag. Ich würde behaupten, der könnte auch direkt getorft sein vom Geruch her.
Bin ich voll bei dir. Da so richtig schön, wir durften ja auch schon mal Malz riechen, in der Hand halten und in den Mund nehmen, das richtig schön über Torfrauch getrocknet worden ist. Das ist schon krass, aber das ist wirklich, das kommt da richtig dicht dran. Ja. Erinnerst du dich an Hellinger, als wir bei Hellinger waren?
Ja, natürlich.
Und als irgendwie 6 LKWs mit getorfter Gerste ankamen? Ja. Das war der Kracher und das kommt da nah ran.
Die ursprüngliche Note von den Whiskys, die wir gerade hatten, beim ersten Mal im Geruch und beim zweiten Mal dann auch noch im Geschmack, im Geruch nicht mehr so, die ist hier im Geruch auch nicht da, finde ich. Das ist halt der Rauch, der übernimmt da sehr, sehr viel Dominanz, aber du merkst die Portnote.
Ja.
Du merkst auch, dass da wieder eine bärige Süße da ist.
Hast du vollkommen recht und ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt, wenn wir jetzt 4 Wochen Fasseinfluss haben und wir auf der Messe stehen und einfach 12 Wochen Fasseinfluss haben, wie das nochmal sich potenzieren wird.
Rauchige Brombeere.
Ja. Und weißt du, worauf ich auch gespannt bin? Wenn jetzt gerade bei dem Rosé, den wir verkostet haben, in der Nase voll die tiefe Süße drin war und dann im Geschmack das Grunddestillat zurückgekommen ist, ich bin richtig gespannt, ob der Rauch jetzt das Grunddestillat überlagert oder ob gleich wieder das Grunddestillat durchkommt.
Das findet man nur auf einem Weg heraus.
Ja, wie denn?
Prost, Egehor!
Ach, das meinst du? Prost! Ja. Und nochmal ja. Es ist wieder pilzig.
Findest du?
Ja.
Finde ich gar nicht.
Nein?
Nee.
Okay, das ist abgefahren.
Also ist ja sehr subjektiv. Also grundsätzlich erstmal, ich finde es super krass. Die Rauchnote finde ich eben auch hier beim Trinken jetzt nicht nach Aschenbecher.
Gar nicht.
Sondern er schmeckt, und das hast du selten bei nur Reifung im rauchigen Fass, er schmeckt wie ein rauchiger Whisky. Mhm. Er schmeckt wie ein getorfter Whisky. Die grasige, kräutrige Note habe ich gar nicht mehr. Der ist knacksüß.
Ja, das ist
der
brutal.
Der ist knacksüß, ja. Als wenn du dir einen Zuckerwürfel in den Mund nimmst und dann trinkst du ein Südeiler-Produkt.
Ich bin gerade bei einem Brombeersirup. Ja. Richtig, richtig brutaler Fruchtsirup und dann diese Brombeernote, die du gerade gesagt hast, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Was ich krass finde, ist, wie kriegst du denn so eine Note in so kurzer Zeit da rein?
Das ist wirklich
was abstrus. Machst du denn damit?
Ja.
Steht da die ganze Zeit ein und nimmt das Fass und schüttelt das. Also du hast ja bei den kleineren Fässern vergleichsweise viel Holzkontakt.
Mhm.
Das hilft ja schon mal, weil halt viel einfach reintransportiert werden kann, weil viel Kontakt da ist. Wo kommt das Aroma her? Es kommt aus dem Holz, hast du viel Holzkontakt, hast du viel Aroma, hast du ein großes Fass und weniger Holzkontakt, hast du weniger Aroma.
Mhm.
Hier hast du natürlich bei 60 Liter Fässern, vielleicht war das sogar noch kleiner, hast du natürlich mehr Kontakt.
Ja. Ja.
Aber das ist für so eine kurze Zeit richtig krass, weil diese Süße, Junge, also deswegen sage ich da mit dem Zuckerwürfel, das ist wirklich wie ein Sirup.
Ist es. Wenn ich jetzt irgendwie Master Blender oder Fassmanager wäre bei Pilz, wie zur Hölle soll ich unterscheiden, ist der fertig oder ist der nicht fertig? Weil wenn ich auf die Dauer gucke und sage 4 Wochen im Fass, dann sage ich, kann nicht fertig sein. Wenn ich das jetzt aber probiere, dann sage ich, lass uns das auf den Markt schmeißen.
Weißt du, was das Schlimme ist? Den ziehst du weg wie ein Saft, weil der so süß ist.
Ja.
Der hat aber 45%.
Mhm.
Das heißt, den ziehst du nicht lange weg. Liebe Freunde, wenn ihr den auf der Whisky-Messe in Düsseldorf, wo ihr unbedingt hinkommen solltet, verköstigen wollt, zieht den nicht weg wie Saft. Das wird eine sehr kurze Messe. Der schmeckt sehr, sehr gut.
Ja.
Also jetzt, um das schon mal vorwegzunehmen, das ist gerade mein Favoritenprodukt von den dreien hier. Ne?
Definitiv.
Das ist mein Favoritenprodukt, weil das ist krass anders.
Es ist, ja.
Ich finde, dass diese Grundproduktnote, das kräutrig-grasige, eigentlich nicht mehr durchkommt, weil es tatsächlich vom Rauch überlagert wird. Aber das Krasse finde ich, diesen Rauchwhisky, und da sei angemerkt, der Rauchwhisky schmeckt wirklich wie ein schottischer Rauchwhisky.
Ja.
Und das ist in der Regel ein tolles Kompliment, weil die schottischen Rauchwhiskys sind nun mal exzellent. Schmeckt wie ein schottischer Rauchwhisky mit einer krass süßen Brombeernote,
ja,
die sich anscheinend aus dem Tawnyport fast zieht.
Muss.
Oder sie haben Zuckerwürfel reingeschmissen. Das müssen wir den Alex dann fragen übermorgen.
Werden wir tun.
Das ist krass. Also ich habe das noch nie, und jetzt haben wir ja doch mehrere hundert Whiskys trinken dürfen.
Mhm.
Also ich wage zu behaupten, wir sind schon nah am Meisterschmecker dran. Noch nie in der Form gehabt. Sowieso einen rauchigen Whisky, und ich habe selber zu Hause einige rauchige Whiskys mit Portwein-Finish, mit Sherry-Finish, aber die Note war nie so krass, und ich habe, glaube ich, keinen so süßen Whisky. Ich besitze keinen so süßen Whisky, und das sind über 150 mittlerweile.
Ja.
Ist nicht.
Würde ich voll unterschreiben, und das musst du erstmal geschissen bekommen, dass der Rauch, der ja hier die geile Note ist, nicht den Geschmack überlagert. Das ist wirklich richtig harmonisiert. Das ist profimäßig harmonisiert. Rauch, das ist
echt geil.
Süße, Grunddestillat, Hut ab.
Das ist wirklich geil.
Es wurde ja auch schon mit Silbermedaillen um sich geschmissen bei diesem schönen Destillat. Also Pilzwhisky hat schon nach Erstveröffentlichung direkt abgeräumt in Berlin bei den Awards.
Craft Spirit Awards 24.
Ja.
Mit 87,67 Punkten von 100 Punkten.
Ja.
Direkt Silber kassiert.
A la Bonheur. Wirklich, wirklich stabil. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Destillate von Pilz Preise abräumen, weil das ist wirklich, wirklich gut. Ich genieße das gerade.
Ja, auf jeden Fall. Also die Batch 2 ist wirklich ein guter Whisky. Ein besonderer, einmaliger Whisky.
Mhm.
Macht Spaß. Dann das Port Finish in Fassstärke ist sehr, sehr gut, finde ich sogar noch besser.
Mhm.
Ist noch ein bisschen komplexer und finde ich ausgereifter und ja einfach besonderer. Aber diese Messeabfüllung ist...
Die ist der Klopper. Die ist wirklich, die zieht dir die Schuhe aus.
Also, kann ich gar nichts zu sagen.
Wenn ihr in Düsseldorf seid, dann kommt vorbei und kostet diese Messeabfüllung. Wenn ihr nicht in Düsseldorf seid, dann kauft ein Ticket und kommt hin, weil das lohnt sich.
Wenn ihr nicht in Düsseldorf seid, seid in Düsseldorf.
Richtig. Was anderes geht gar nicht an diesem Wochenende. Erinnerst du dich an die Standardfragen, die wir bisher so unseren Gästen in den Podcasts und den Besitzern, Master-Destillern gestellt haben? Was tun sie, wenn man ihren Whisky mit Cola mischt?
Ja.
Ich fand die Antwort von Alex einfach herausragend. Er sagte auf der einen Seite, mein Whisky-Herz, das wird bluten, wenn man meinen Pilz-Whisky mit Cola mischt. Aber seine zweite Antwort fand ich viel geiler. Er sagte, ja, dann einfach 6 Zentiliter Pilz-Whisky, 6 Zentiliter Cola. Man muss ja noch was vom Whisky schmecken und dann genießen. Und sobald die Flasche leer ist, eine neue kaufen.
Aber bitte nicht die Messerabfüllung, die müsst ihr pur genießen. Ganz ehrlich, das ist, ich kann mich da gerade nicht satt dran trinken. Das Glas ist fast leer und das ist ein trauriger Moment in meinem Leben.
Weißt du, was das Geile ist? Ich glaube, wir kennen den, der das macht. Wenn wir den ganz lieb fragen.
Und wir sind ja in Düsseldorf.
Ja, dann nehmen wir uns nämlich einfach einen Rucksack voll mit.
Ja, das Problem, also das ist, habe ich mir gerade schon gedacht, tatsächlich, das wird wohl die erste Flasche sein, die ich dann da auch direkt stehen werde.
Ja.
Wie gesagt, wir sind letztes Mal mit vollen Tüten, Plural, nach Hause gefahren.
Mhm.
Also einer ist schon wieder gesetzt. Also wenn der nicht schon weg ist, wenn wir da sind.
Nix.
Ist so besonders, dass ich eine Flasche kaufen werde.
Ja, das Bescheuerte ist, das habe ich mir bei dem Tawny Port auch schon gedacht. Ich dachte mir, ein Rosé-Whisky habe ich noch nicht im Schrank, will ich haben. Ich weiß aber nicht, ob da überhaupt noch was von zu kriegen ist, wenn das nur 92, 94 Flaschen gewesen sind.
Boah, ist das Banane. Junge.
Was ich auch nicht hatte,
ist auch Banane.
Was ich immer wieder gelesen habe jetzt bei den Pils-Whiskys, ist die Tasty-Note Macadamia-Nuss.
Macadamia-Nuss.
Da steige ich auch aus.
Ist das jetzt hier auch bei gewesen? Nee, oder?
Das Ding ist noch nicht verkostet worden. Wie willst du dazu Tasting-Notes
finden? Überhaupt bei so einem Pilz. Ich habe überhaupt keine Macadamia-Nuss gerade geschmeckt.
Nee,
ich nehme mich auch nicht. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wie Macadamia-Nuss schmeckt.
Nee, bräuchte ich auch ein Gegenstück.
Ein Gegenstück Macadamia-Nuss, ja. Tatsächlich, ich könnte es gerade nicht sagen. Also das ist schwierig, schwierig. Aber Almdudler kann ich sagen.
Almdudler.
Kenne ich mich mit aus.
Ohne Witz, das war die ultimative Tasting-Note.
Almdudler und Brombeere.
Mega. Ich freue mich jetzt umso mehr auf unseren Messebesuch.
Ja, ich freue mich jetzt auf die Nachbesprechung.
Ja.
Es ist Wochenende. Es gibt keine Grenzen heute.
Es gibt gar keine Limits, nie.
No limits. Tonight.
Ich muss dich fragen. Wir fragen es jedes Mal. Mit welchem Whisky gehst du heute Abend ins Bett? Nein, also was wird dein...
Alle drei zusammen.
Alle drei. Nein, ich meinte, was dein Whisky wird, bevor du ins Bett gehst. So.
Wenn wir ihn noch hätten, wäre es die Messerabfüllung, aber der ist jetzt leer.
So ein Trauerspiel.
Die Messerabfüllung ist der absolute Wahnsinn, ohne Scheiß. Wenn ich eine große Flasche davon habe, dann...
Das endet nicht gut, sagst du.
Nee, das trinke ich aus dem Wasserglas, weil das so süß ist.
Dann schreibe ich Alex gleich schnell und sage, bitte, wenn dieser Mensch zu dir in den Stand kommt, hände ihm nichts aus.
Ich bringe einfach Sprudelflaschen, so 1,5 Liter PET-Flaschen mit und halte die unter den Zapfhahn. Ich die einfach voll Gerolsteiner Flaschen. Ist das lecker.
Ja, ich weiß, wer um 10 Uhr von der Messe rausgeschmissen wird.
Völlig betrunken. Wann machen die auf? 9.30 Uhr?
Also mit dieser dringenden Empfehlung entlassen wir euch jetzt den Morgen, in den Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört.
Ja.
Bitte nehmt unsere Warnung wahr, kommt und genießt.
Jetzt entlassen wir uns dringend in den Abend.
Mhm.
Und ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen
ja.
auf der Messe. Bis dahin frohes Gelingen. Informiert euch darüber, was ihr gerne kaufen möchtet und probieren möchtet. Man kann unheimlich viel probieren.
Ja.
Zu fairen Kursen. Das ist halt immer das Ding. Fahrt nicht mit dem Auto.
Nein.
Don't drink and drive und an dem Tag don't drive at all.
Ja, und trinkt verantwortungsbewusst.
Genau. Only drink, don't drive.
Perfekt.
In diesem Sinne, bis dahin.
Tschüss.
Wir sehen uns.